Ich lese aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 3 bis 10. In Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das sage ich, damit euch niemand mit klugen Worten zu täuschen vermag. Denn auch wenn ich persönlich nicht da bin, so bin ich doch im Geist bei euch und ich sehe mit Freude euer geordnetes Leben und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so lebt auch nun auch in ihm, verwurzelt in ihm und aufgebaut in diesem, auf diesem Fundament, gefestigt im Glauben, so wie ihr unterrichtet worden seid und voller Dankbarkeit. Gebt Acht, dass es niemandem gelingt, euch einzufangen durch Philosophie, durch leeren Betrug, der sich auf menschliche Überlieferung beruft, auf die kosmischen Elemente und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und in ihm, der das Haupt aller Macht und Gewalt ist, habt ihr Teil an dieser Fülle. Liebe Gemeinde, Weihnachten gönnen wir uns üblicherweise viel Gutes. Gutes Essen, gute Geschenke, gute Gesellschaft. Es kommt wohl auch gelegentlich vor, dass es zu viel des Guten wird. Zu viel Essen, zu viele Geschenke, zu viel Gesellschaft. Und dann noch ein Weihnachtsgottesdienst am Morgen nach dem Heiligen Abend. Das ist für etliche des Guten dann doch wirklich zu viel. Seht euch um, wie leer die Reihen sind, alle Jahre wieder. Aber das soll uns nicht hindern, dem Wunder der Weihnacht ein wenig weiter auf die Spur zu kommen. Heute also die Weihnachtsgeschichte nach dem Kolosserbrief. Alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis sind verborgen im Christkind. Die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, wohnhaft in ihm. Große Worte über ein kleines Kind. Vielleicht auch das etwas zu viel des Guten? Ich bin ein wenig zurückgeschreckt vor diesem Überschwang. Was soll ich dazu sagen? Etwa Vergleiche aufmachen, wie viel weiser das Evangelium von Jesus Christus ist als die Philosophie? Da könnte ich mich nur blamieren mit meinem Halbwissen. Und hat nicht derselbe Paulus gesagt, dass das Evangelium für die Weisen dieser Welt eine Torheit ist? Es kann also nicht darum gehen, mit Argumenten das Christentum als die weiseste aller Weltdeutungen herauszustellen. Das haben kluge Leute jahrhundertelang versucht, mit mäßigem Erfolg. Die Schätze der Weisheit und Erkenntnis sind keine intellektuellen Höhenflüge. Sonst würde das Evangelium nur wenige erreichen können. Es ist aber eine Botschaft an alle Welt, kleine Kinder und geistig beeinträchtigte Menschen eingeschlossen. Es ist Gottes gute Botschaft an alles, was lebt, nicht nur an uns Menschen. Und diese Botschaft ist ganz einfach. Man kann sie in drei Wörtern sagen. Gott ist da. Gott ist da. Diese erstaunlich einfache Weisheit habe ich von einem unfassbar gelehrten Mann gelernt. Professor Eberhard Jüngel, Theologieprofessor in Tübingen von 1969 bis 2003. Er lehrte dort auch an der Philosophischen Fakultät. Im letzten Jahr ist er gestorben mit 86 Jahren. Er war einer der großen Theologen unserer Zeit. Gott ist da, etwas Besseres, so Jüngel, kann man von Gott gar nicht sagen. Und ich zitiere ihn weiter, den großen Professor Jüngel. Dasein, es ist das Allerselbstverständlichste, was sich von den Dingen dieser Welt und von uns Menschen aussagen lässt. Und doch ist dieses einfachste Gut zugleich das höchste Gut. Das Dasein kann man nicht steigern, weil es eben das Allereinfachste und das Allerhöchste in dieser Welt ist. Oft merken wir das erst, wenn ein Ding oder gar ein Mensch plötzlich nicht mehr da ist. Es steckt mitunter eine ganze Freudenbotschaft in der kurzen Mitteilung. Er ist da, sie ist da. Jeder Suchende Und jeder Wartende weiß das und jeder Liebende weiß es erst recht. Es mischt sich dann Jubel in die scheinbar so nüchterne Feststellung, er ist da. Um wie viel mehr gilt das von dem, dessen Sein und Wesen allem Weltlichen, allem Irdischen und auch allem menschlichen Dasein so unendlich überlegen ist, dass ihn die Philosophen immer wieder kurz den Jenseitigen genannt haben. Jenseits des Daseins, jenseits des Wesens, jenseits von allem, er ist da. Nicht überm Sternenzelt, sondern selber von einem Stern beschienen, zwischen blökendem Lamm und schreiendem Esel ist er da. Zitat Ende. Gott ist da. Hier bei uns, das feiern wir an Weihnachten und wir singen es. Christ, der Retter, ist da. Was so banal klingt, ist es ganz und gar nicht. Wie viele Menschen sind verzweifelt an dem Gedanken, dass Gott nicht da ist? In Auschwitz, im Gulag, in den Folterkellern unserer Tage. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diesen Gedanken hat auch Jesus ausgesprochen als Gebet, das zugleich der Beginn des 22. Psalms war. Dieser Psalm, wenn man ihn den ersten Vers zitiert, dann bedeutet das, Jesus hat diesen Psalm gebetet, den ganzen Psalm, und mitten im 22. Vers macht er eine Wendung. Da wechselt der Ton von Klage und Bitte zu Jubel und Dank. Der Beter hat mitten im Leid erfahren, Gott ist doch da. Nachdem er seinen ganzen Abgrund ausgesprochen hat, findet er Gott. Er rettet nicht aus jeder aktuellen Bedrängnis, aber er leidet mit uns und in uns in unserer Bedrängnis. Er ist da. Er rettet aus der Gottverlassenheit. Das ist die Summe aller menschlichen Weisheit und Erkenntnis. Gott ist nicht fern. Er ist da, gekommen in diese Welt als ein hilfloses Baby. Die ganze Fülle der Gottheit, angewiesen auf Menschen, verlassen von Menschen, gestorben in Einsamkeit, auferweckt durch Gottes Kraft, lebendig und wirksam als Heiliger Geist. Ist das des Guten zu wenig? Unser Kolossertext geht noch weiter. Da ist von klugen Worten die Rede, die uns allzu leicht täuschen, von Philosophie, die uns einfangen kann, von leerem Betrug auf der Grundlage menschlicher Überlieferungen und kosmischer Elemente. Das klingt für uns fern, aber gemeint ist, dass religiöse Modeerscheinungen durch die Gemeinden gingen, damals wie auch heute. Und manche davon waren gefährlich, damals wie heute. Sie hatten das Potenzial zu spalten und Menschen aus der Gemeinde in sektiererische Sondergemeinschaften zu ziehen. In neuerer Zeit könnte man als Stichworte nennen Toronto-Segen, Wohlstandsevangelium, Hipsterkirchen oder die christliche Rechte. Wie viele Geschwister sind in der Corona-Zeit zu Querdenkern geworden und nicht wieder zurückgekehrt? Manche Gemeinden haben sich darüber gestritten und gespalten. Paulus sorgt sich um seine Kolosser, dass sie sich auch einfangen lassen von Ideen, die plausibel klingen und am Ende der Gemeinde schaden. Es sind allesamt Ideen, denen es nicht genug ist, dass Gott einfach da ist in seiner Welt und für seine Welt. Sie wollen, dass daraus etwas folgen muss, was ihnen selber wichtig ist. Dass Menschen in ekstatische Zustände geraten und geheilt werden, dass sie zu Erfolg und Wohlstand kommen, dass der Glaube ein Mittel zur Selbstoptimierung sein soll oder dass sie politischen Einfluss gewinnen. Solche Modeerscheinungen klopfen immer wieder einmal an, auch bei uns. Seien wir auf der Hut. Wir brauchen nur den Gott, der da ist, mitten im Getriebe dieser Welt. Unsichtbar, aber glaubhaft. Der da ist mitten in allem Leid, der uns sieht und hört. Wir brauchen nur den Gott, der herabgestiegen ist aus seiner Herrlichkeit in unsere Niedrigkeit, der sich unserer Niedertracht ausgesetzt hat und sie ans helle Tageslicht gebracht hat. der da ist trotz allem und in allem. Wenn Gott es sich nicht nehmen lässt, da zu sein für seine Schöpfung und in seiner Schöpfung, er selbst ganz und gar, dann sollten wir es uns auch nicht nehmen lassen, ganz da zu sein, sich an unserem Dasein zu freuen. Das ist gar nicht selbstverständlich. Wir könnten ja genauso gut nicht da sein, nicht mehr oder noch nie. Und so wie es Gott nicht ums Dasein an sich ging, sondern ums Dasein für seine Geschöpfe, so könnten wir es ihm nachtun als seine Nachfolger. Mit den Kolossern war Paulus recht zufrieden, was ihre Lebensführung anging. Sie lebten ein ordentliches Leben und hatten einen gefestigten Glauben. Was würde er uns wohl schreiben? Wir werden es nie erfahren. Wie könnte man so etwas nachleben? Ich habe eine beeindruckende Geschichte erzählt, die möchte ich euch gerne weitergeben. Vielleicht kennt jemand den französischen Comedian Alphonse. Der heißt eigentlich anders. Aber Alphonse, unter dem Namen tritt er auf, und er hat einmal in einer NDR-Talkshow folgende Geschichte erzählt. Darin geht es ums Dasein für andere. Sie beginnt mit einem Bild. Diese Geschichte, die sieht überhaupt nicht nach Weihnachten aus. Das ist das Bild von einer Bushaltestelle in der französischen Stadt Dieppe in der Normandie. Die Haltestelle heißt Janine Vromont. Man kann es kaum lesen, da links ist es vergrößert. Janine Vromont. Und wenn man die Leute dort fragt in Dieppe, warum die Haltestelle so heißt, dann sagen viele, ja, irgendwo ist wahrscheinlich hier eine Straße, die so heißt. Aber das ist nicht so. Die Haltestelle ist benannt nach einer Frau, die in Dieppe lebte, Janine Vromont eben. Sie war aber keine Bürgermeisterin oder Stifterin oder sonst wie berühmt. Sie war einfach eine normale Bürgerin von Dieppe. Sie war nie verheiratet und hatte keine Kinder. Sie lebte recht zurückgezogen und hat ihr Leben lang fleißig gearbeitet. Als Immobilienverwalterin hat sie ordentlich verdient, aber sich wenig gegönnt. Deshalb hatte sie im hohen Alter ein hübsches Sümmchen auf der hohen Kante. Keine märchenhaften Reichtümer, aber sechsstellig war es dann doch. Als sie alt wurde, überlegte sie, was sie mit ihrem Geld machen würde, wenn sie nicht mehr da wäre. Manch einer würde sagen, genieß doch dein Leben, guck dir die Welt an, geh jede Woche mehrmals ins Restaurant, geh in die Oper, lass es dir einfach gut gehen. Aber Janine Vromont hat das nicht so gemacht. Als sie 80 Jahre alt wurde, ging sie zu einem Notar namens Francis Bécu, um ihr Testament zu machen. Und der Notar sagte, liebe Frau Vromont, Sie wollen ein Testament? Gar kein Problem, da sind Sie bei mir richtig. Haben Sie denn etwas dafür vorbereitet? Wer soll denn Ihr Geld erben? Natürlich. Und dann zog sie aus ihrer Tasche lauter Zettel, eng beschrieben mit vielen Durchstreichungen und Kritzeleien. Und dazu sagte sie, das ist mein Testament. Alle, die auf diesen Zetteln stehen, sollen etwas bekommen, wenn ich tot bin. Auf den Zetteln hatte Janine Vromont jahrzehntelang alle Menschen notiert, die ihr Gutes getan haben, die da waren für sie. Die Namen der Leute kannte sie oft gar nicht. Da standen dann Beschreibungen wie die Frau an der Kasse mit den rosa Haaren, die mir immer geholfen hat, den Einkauf einzupacken. Oder der Mann beim Finanzamt, der mir geholfen hat, die Papiere auszufüllen, in Klammern, er hat einen Schnurrbart. Und so weiter. Insgesamt ungefähr 200 Personen. Die Notarsfrau seufzt. Und so hat es wahrscheinlich auch der Notar getan und die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Wer soll das denn alles rausfinden? Und er hat zunächst versucht, Janine Vromont umzustimmen. Es gibt doch so viele gute Einrichtungen, die was Tolles machen, oder Kirchen, überlegen Sie doch mal. Aber Janine Vromont sagte, nein, ich will das genauso haben. Der Notar hat die Sache übernommen und vielleicht im Stillen gehofft, dass sie 130 Jahre alt wird, damit er das seinem Nachfolger übergeben kann. Aber sie starb nicht allzu lange danach. Es war im Jahr 2008. Jetzt musste der Notar sich tatsächlich daran machen, all die vielen Leute ausfindig zu machen, die auf den Zetteln standen. Und es hat ihn rund 3 Jahre gekostet. Aber er hat tatsächlich alle Menschen, die Janine Vraiment in ihrem Testament bedacht hat, ausfindig machen können. Unter anderem alle 40 Busfahrer in Dieppe. Denn Janine Vraiment hatte in ihrem Testament all diese Busfahrer der kleinen Stadt bedacht. Man muss nämlich dazu wissen, sie war nicht sehr gut zu Fuß. Und das wussten alle Busfahrer. Deshalb hielten sie für Janine Vraiment nicht an der vorgesehenen Haltestelle, sondern direkt vor ihrem Haus. Aus Dankbarkeit für diese Freundlichkeit bekam jeder Busfahrer, so wie alle anderen, die in ihrem Testament bedacht waren, etwa 1200 Euro. Diese 40 Busfahrer waren davon so gerührt, dass sie sich zusammengesetzt haben und überlegt haben, was sie machen könnten, um ihre Dankbarkeit auszudrücken. Und sie beschlossen, eine Bushaltestelle in Dieppe nach Janine Vraiment zu benennen. Und deshalb heißt diese Bushaltestelle auf dem Bild bis heute Janine Vraiment. Ist das nicht schön? In Deutschland undenkbar, aber in Frankreich geht's. Das mit dem Bus. Die Frau hat alle beschenkt, die sie über viele Jahre hinweg, die für sie da waren. Niemand hat damit gerechnet. Sie haben das nicht getan, um belohnt zu werden. Sie waren einfach aufmerksam und haben diese Frau gesehen mit dem, was sie brauchte. Das war ihr am Ende so wichtig. Und sie hatte am Ende zu viel des Guten ihres Lebens. Und sie hat es verschenkt an die, die gut zu ihr waren, ihre ganze Fülle. Das ist bewundernswert und wir sind gerührt und erzählen diese Geschichte heute gerne weiter. Gott hat seine ganze Fülle in dem Menschen Jesus zur Welt gebracht und sich selbst verschenkt. Nicht nur an die, die gut zu ihm waren, auch an alle anderen, sogar an die, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Seine Geschichte haben zuerst die Hirten erzählt. Heute erzählen wir sie. Sie ist so einfach wie wunderbar. Gott ist da für alle, die sich ihm öffnen, für alle, die ihr Dasein lieben und auch für die, die schwer daran tragen, für alle, die ganz da sind und auch für die, die sich selber nicht gut spüren können. Gott ist da in Jesus Christus in seiner ganzen Fülle und das kann des Guten niemals zu viel sein. Amen.